Hoffnung für alle. Es gibt eine Bibelübersetzung, die so heißt. Und ich denke, das ist ein schöner Titel. Kann man sich auch gut merken. Hoffnung für alle. Und ich möchte mit euch heute drei Gedanken teilen. Ich möchte mit euch sprechen über eine Mauer, über eine Irritation und über eine Botschaft. Wir Deutschen sind ja leider aus historischen Gründen sehr erfahren mit Mauern. Und in diesem Jahr ist es das 30. Jahr seit dem Mauerfall. Und es gibt schon viele, die etwas jüngeren Leute, die wissen gar nicht mehr, wie das war damals, als es die Mauer noch gab. Aber Mauern gibt es nicht nur zwischen Ländern, so ganz konkret. Trump hat ja angekündigt, er möchte eine Mauer bauen als Grenze zu Mexiko. Mauern gibt es auch in unseren Köpfen. Und während man die einen Mauern einreißen kann, und ich denke noch an den Ausspruch von Präsident Reagan damals, als er in Berlin war, wo er gesagt hat, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Und das ist ja dann auch tatsächlich passiert. Aber die Mauern in den Köpfen, das ist ein bisschen schwieriger. Wenn da so alles klar abgegrenzt ist, alles geordnet ist, so ist die Welt. Da ist schwarz, da ist weiß, da ist richtig und falsch, da ist gut und böse, da sind die Richtigen, da sind die Falschen. Und es gibt eine unglaublich faszinierende Geschichte in der Bibel. Da geht es um solche Mauern, unter anderem. Da kommen zwei Personen vor, die auf völlig unterschiedlichen Planeten leben. Und vielleicht erkennt ihr das jetzt schon auch aus den Andeutungen, um welche zwei Personen es sich handelt. Da haben wir mal den einen Planeten. Auf dem lebt ein Römer. Er ist Soldat. Er gehört zur feindlichen Fraktion. Er ist Besatzer. Und er ist ungläubig. Er ist ein Heide. Das ist der eine Planet. Zumindest vordergründig sieht es so aus. Dann haben wir den anderen Planeten. Der ist viel, ja, schon von der Art her, da geht es viel heiliger zu. Da wohnt quasi fast ein Heiliger. Ein Apostel. Ein Gläubiger. Ein Jude. Und damals waren ja die meisten, die dann zum Christentum übergetreten sind, auch noch Juden, jüdischen Glaubens. Zwei Planeten. Und diese zwei Planeten sind eingebettet in eine ganz spannende Geschichte. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen an den Anfang des Christentums, als der Herr seine Jünger verließ an Himmelfahrt, da hat er zu ihnen gesagt: Ich gebe euch eine ganz große Aufgabe mit. Ihr sollt meine Zeugen sein. Hier in diesem Land, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1. Und wenn wir uns Apostelgeschichte 2 anschauen, das Pfingstereignis, so hat er ihnen da ganz schön viel Rückenwind gegeben für diese Aufgabe. Tausende von Menschen, die Christen geworden sind. Und was übrigens ganz spannend ist, ich möchte es jetzt, weil das nicht meine Hauptgeschichte ist, möchte es jetzt nicht lesen, aber es steht in Apostelgeschichte 2, was ganz spannend ist, diese ganzen Länder, die da genannt sind, ach wisst ihr was, jetzt lese ich es euch schnell doch, dann ist es nicht so abstrakt. Apostelgeschichte 2, es ist nämlich hochaktuell. Da werden etliche Länder genannt, und zwar Apostelgeschichte 2, wer mitlesen möchte, ab Vers 5. Da geht es nämlich um Migranten, hochaktuell. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und ich mache mal weiter bei Vers 9. Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Und das ist insofern bemerkenswert, weil diese ganzen Länder, das sind die Länder, aus denen heute die Flüchtlinge kommen. Das ist Iran, Irak, das ist Syrien, die arabischen Länder, Libyen, also die ganzen Länder, die hier genannt sind, die haben wir heute wieder im Fokus. Aber das habt mal nur im Hintergrund. Also der Auftrag für die ersten Christen lautete, ihr sollt meine Zeugen sein und ihr sollt Evangelium verkünden in der ganzen Welt. Und da gibt es jetzt eine ganz kleine Geschichte, weshalb das nicht so einfach war mit dem Evangelium verkünden. Weil da nämlich Mauern aufgebaut waren und da konnte man gar nicht so schnell drüber über diese Mauern. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, Apostelgeschichte 10, werden wir nachher noch ein paar Verse lesen. Da heißt es in dem Vers 28, da sind jetzt schon die beiden Personen hier genannt, die ihr vielleicht schon erraten habt, der auf dem guten Planeten ist der Petrus und der auf dem schwierigen Planeten ist der Cornelius, römischer Hauptmann. Da heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 28, und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Ja, das war jetzt das Problem. Evangelium verkünden in der ganzen Welt, aber du darfst noch nicht mal zu deinem Nachbarn und mit dem Mittagessen. Das ist eigentlich ganz simpel, ein Alltagspunkt. Da geht es noch nicht mal um die hohe Theologie. Wie soll das gehen? Wie soll ich den Kontakt kriegen mit Menschen? Du darfst nicht zu einem Fremden hingehen und du darfst auch nicht mit ihm essen. Und das, wo wir doch heute wissen, und das ist ja eigentlich eine schöne adventistische Tradition, mit dem Potluck und mit dem zusammen essen, morgen haben wir Tag der Kulturen, das ist eigentlich das A und O, so das Kleinste, womit man anfängt, man besucht sich. Man isst miteinander und dann kommt man ins Gespräch. Ja, so ein simples Hindernis, so eine simple kleine Mauer, die hier die Evangelisation verhindert. Und das ist jetzt ganz spannend, was macht jetzt der Herr? Denn auf dem einen Planeten haben wir hier diesen römischen Hauptmann, von dem es heißt, Vers 2, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Und der wollte mehr erfahren. Der wollte was hören vom Glauben an diesen Gott. Das war an sich schon ungewöhnlich. Ein Römer, ein Heide, der etwas von Gott wissen wollte. Und er hat dann, das sehen wir dann nachher in den folgenden Versen, Vers 24 zum Beispiel, Cornelius wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und in Vers 27 heißt sogar, er fand viele, die zusammengekommen waren. Ideale Situation. Da ist schon die ganze Familie, das ganze Haus, da sind schon ganz viele, die sitzen da schon und die warten nur und die wollen Evangelium hören. Ja. Und was machen wir? Der Herr persönlich greift ein. Er schickt nämlich dem einen, dem Hauptmann Cornelius, einen Engel und dem Petrus schickt er eine Vision. Eine sehr praktische, auch sehr irritierende Vision. Und dabei sind wir eigentlich schon von der Mauer zur Irritation übergegangen. Der Petrus, der wird irritiert. Der sagt sich, was ist das denn jetzt? Und der Herr gibt sich die Mühe und er greift persönlich ein, weil er sieht, die zwei kommen nicht zusammen. Da sind zu viele Mauern, da sind zu viele vorgefasste Meinungen, Vorurteile. Man geht nicht zu einem Römer, da muss ich mir was einfallen lassen. Und der Herr schickt seinen Engel an den Cornelius und schickt eine Vision an den Petrus. Eine eigentlich ganz simple Geschichte aus dem täglichen Leben, aber wie der Herr das immer macht, Er legt da unwahrscheinlich viel rein, ganz viel an Symbolik und ganz viel an Botschaft. Und diese Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 10 ab dem Vers 9. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, es handelt sich um Caesarea, eine Hafenstadt, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Und diese Geschichte mit diesem dreimal erinnert uns so ein bisschen dran, als der Herr den Petrus dreimal fragte: Hast du mich lieb? Also der Petrus, der brauchte wohl immer so ein bisschen Nachdruck. Also dreimal. Und hier steht, Petrus war ratlos. Er wusste nicht, was die Erscheinung bedeutet hatte. Und in Vers 19 heißt es nochmal: Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung. Was soll das denn jetzt? Diese eigenartige Irritation, wo doch seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden klar war, was man zu sich nehmen durfte und was nicht, hat übrigens auch sehr sinnvolle gesundheitliche Gründe, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und es gibt Bibelausleger, die meinen, dieses Gleichnis, diese Vision, diese Geschichte würde sich auf das beziehen, was man zu sich nimmt. Wir wissen aber alle, als gute Bibelkinder, hier geht es nicht um die Leberkässemmel oder um das Würstchen. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es gar nicht ums Essen. Es ist ein Bild, ein faszinierendes Bild und auch ein irritierendes Bild. Und der Herr irritiert den Petrus und auch die Christen damals noch auf verschiedene Weise in dieser Geschichte. Aber der Petrus überlegt und denkt nach und guckt, was passiert. Da klopfen Männer an die Tür, da ist jemand geschickt worden, da möchte jemand vom Evangelium hören. Und der Petrus hat es dann auch tatsächlich kapiert und ist mit dieser Irritation, die hat gewirkt bei ihm. Gott hat sich selbst gekümmert, Gott hat selbst eingegriffen und es war dann schließlich auch erfolgreich. Und das, was diesen Petrus hier so irritiert hat, komisch, ein Heide, ein Soldat, ein Römer, der möchte was von Gott wissen, geht eigentlich gar nicht. Und dann diese eigenartige Vision, die er sieht. Und später gibt es noch weitere Irritationen. Da heißt es dann zum Beispiel: Während Petrus redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die zuhörten. Das ging gar nicht. Heiliger Geist, den Heiden. Und die gläubig gewordenen Juden entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und obendrein noch bevor sie getauft wurden. Das ist ein weiteres No-Go. Wissen wir alle, wie das geht, ne? Erst die Taufe und dann der Heilige Geist. Der Herr macht es hier umgekehrt. Der mutet dem Petrus ganz schön was zu. Ganz schön viele Irritationen. Aber der Petrus begreift die Botschaft. Über diese ganze Irritation begreift er, was der Herr sagen möchte. Es ist ja auch ein Tadel ihm gegenüber. Weil der Herr sagt ihm so durch die Blume: Hallo, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie denkst du über die? Was denkst du denn von den Römern? Ist es etwa so, als ob die unrein wären? Und das kommt nämlich raus. Und es gibt andere Begebenheiten, wo uns in Texten mitgeteilt wird, dass die jüdischen Gläubigen tatsächlich von den Heiden gedacht haben, die sind Hunde. Da haben wir ja eine Geschichte, wo sich eine heidnische Frau dann darauf bezieht. Also es ist schon ein ganz schöner Tadel. So die Frage, sag mal Petrus, wie denkst denn du über diese Menschen, die anders sind als du, die auf dem anderen Planeten leben? Und der Petrus erkennt die Botschaft. War sicherlich schwierig für ihn, über diese ganzen Vorurteile sich hinwegzusetzen, diese Mauern zu überwinden und dieses Denken. Und er hat es auch nicht ganz geschafft, denn wir wissen, dass später der Paulus ihn getadelt hat. Im Galaterbrief steht es, ich suche jetzt gerade den. Ja, genau hier, dass der Petrus wieder ein wenig rückfällig geworden ist. Und wenn wir lesen in Galater 2, da beklagt sich der Paulus: Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Hat's kapiert. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Das heißt, es war ihm peinlich, mit den Heiden gesehen zu werden. Er hat also hier die Botschaft begriffen, aber noch nicht so ganz hundertprozentig umsetzen können. Und wie lautete die Botschaft? Und die wird hier im Text auch expressis verbis ausgesprochen, denn später erzählt er das auch nochmal den Juden, die sich beklagen und sagen, hier, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind und hast mit ihnen gegessen, das geht gar nicht. Und was sagt der Petrus in Apostelgeschichte 10, Vers 28? Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und dann sagt er nochmal in Vers 34, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Wenn wir es jetzt ins Positive übersetzen, in die positive Aussage, Gott hat mir gezeigt, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass ich jeden Menschen respektieren soll. Und das ist natürlich eine Botschaft, die heute wieder ganz besondere Aktualität hat. Im Zeitalter der Globalisierung, im Zeitalter der kulturellen Unterschiede, die manchmal ganz schön schwierig zu verkraften sind. Und wir sind als Adventgemeinde eine Weltgemeinde. Nächstes Jahr ist wieder Generalkonferenz. Kann ich euch wirklich empfehlen, fahrt da mal hin, ist fantastisch. 60.000, 70.000 Geschwister aus ganz vielen Kulturen. Aber das ist auch die Herausforderung. Das ist die Herausforderung, jeden Menschen respektieren. Keinen Menschen als gemein oder unrein betrachten. Und damit sind wir ganz hochaktuell, denn das ist ein Prinzip, wenn man das übergeht und nicht beachtet, dann wird der Mensch von dem Wesen, das wir respektieren, zum Untermenschen, wie es ja dann auch in einigen sehr problematischen Geschichtsperioden so war. Das ist das A und O. Mein Mitmensch, egal wie er aussieht, egal wo er herkommt, egal welche Kultur er hat, ob er Römer ist, ob er Jude ist, hier in diesem Beispiel, keinen Menschen meiden oder unrein nennen. Und ich möchte doch noch mal auf den geschichtlichen Hintergrund des heutigen Tages kurz eingehen. Heute ist der 20. Juli. Und ich denke, viele von euch werden das noch im Kopf haben, was am 20. Juli vor 75 Jahren geschehen ist. Also jetzt nicht aus eigenem Erleben, aber aus den Geschichtsbüchern und aus dem Geschichtsunterricht. Da gab es Menschen, die zur damaligen Zeit, es waren Offiziere aus der Wehrmacht, die es nicht mehr mit angucken konnten, 1944 war das, kurz vor Kriegsende, wie dort Menschen ermordet wurden, nur weil sie einer anderen Religion angehörten, einem anderen Volk angehörten. Und wo genau das passiert ist, dass dieser Punkt hier was der Herr dem Petrus übermitteln wollte, dass der nicht mehr beachtet wurde. Denn wenn man Menschen als unmenschlich oder als Untermenschen bezeichnet, dann kann man sie auch verfolgen, dann kann man sie auch umbringen, dann sind sie nämlich keine Menschen mehr. Und das genau ist passiert in unserem Land und in vielen anderen Ländern auch. Und ich denke, es gibt einige von euch, die sich da noch erinnern können an eine schwierige Vergangenheit in Diktaturen. Teilweise kommen einige von euch noch oder die Eltern noch aus Diktaturen und wissen, wie das ist. Wenn dieser Punkt, wenn dieses Prinzip außer Acht gelassen wird, dann ist Tür und Tor dafür geöffnet, Menschen zu verachten, Menschen zu ermorden. Wir haben das in unserem Land erlebt und an diesem 20. Juli, da haben einige hohe Offiziere aus der Wehrmacht, die gesagt haben, die hin und her gerissen waren mit ihrem Gewissen, es waren zum großen Teil auch evangelische Christen, die da dabei waren, die gesagt haben, wir können jetzt nicht länger zusehen, wir müssen etwas unternehmen, das kann nicht so weitergehen mit diesem industriellen Morden, mit dieser Menschenverachtung, die hier passiert. Und zu der Zeit waren ja auch schon etliche Millionen Menschen ums Leben gekommen. Und so ist dieser 20. Juli, man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, über die Methoden, ob das eine Möglichkeit war, die Männer des 20. Juli, allen voran Klaus Graf Schenk von, Graf von Stauffenberg, sahen keine andere Möglichkeit mehr, da können wir nicht drüber richten, so war es, so war die Geschichte, aber der 20. Juli wurde damit zu einem Symbol des Widerstandes gegen die Nazi-Herrschaft und die sogenannten Verschwörer haben das gleich mit ihrem Leben bezahlt und sind am selben Tag noch erschossen worden. Wir haben heute Morgen über Erinnerungskultur ein bisschen gesprochen beim Thema Sabbat, wo es heißt, erinnere dich, gedenke an den Sabbat. Und ich denke, es ist auch für uns wichtig, immer wieder uns zu erinnern an die Vergangenheit, an die problematischen und sehr dunklen und schlimmen Punkte unserer Vergangenheit. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, einen Besuch im NS-Doku-Zentrum hier in München zur Pflicht zu machen. Oder es ist auf jeden Fall sinnvoll, einmal hinzugehen. Das war ein wirklich schlimmes Beispiel dafür, was passiert, wenn dieses Prinzip, was der Herr dem Petrus damals mitgeben wollte und was er auch uns mitgeben möchte, wenn das nicht beachtet wird. Der andere ist unrein, er ist kein Mensch. Das öffnet Tür und Tor für jede Art von Verfolgung und Missachtung. Insofern ist diese Botschaft heute hochaktuell. Wir haben im Mai auch ein Jubiläum gehabt. Ich denke, es war 70 Jahre Grundgesetz. Und nach diesen ganzen schrecklichen Ereignissen der Nazi-Herrschaft haben die Väter des Grundgesetzes, die sich übrigens ganz in der Nähe von uns auf der Herreninsel damals getroffen haben, um die Verfassung zu erarbeiten, haben sie gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Es ist schlimm, dass jetzt dieses ganze Gedankengut wieder an die Oberfläche kommt oder sogar noch darüber hinaus, dass es jetzt Parteien gibt, die das alles wieder aufgreifen. Das ist sehr dramatisch. Aber die Väter des Grundgesetzes haben sich damals gesagt, wir möchten nicht mehr, dass sowas nochmal passieren kann. Wir möchten dieses Prinzip, dass jeder Mensch zu respektieren ist, dass er wertvoll ist, nur einfach, weil er Mensch ist, das möchten wir in unserer Verfassung verankern. Und deshalb sind die Menschenrechte, die Grundrechte, die wesentlichen Rechte in unserer Verfassung und in unserem Grundgesetz. Das Recht auf Leben zum Beispiel, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit, dass man hinziehen kann, wo man möchte. Das sind so diese elementaren Rechte, die eigentlich auch auf dieser christlichen Grundlage basieren. Und deshalb steht auch in der Präambel des Grundgesetzes, in der Verantwortung vor Gott haben wir uns dieses Grundgesetz gegeben. Insofern sehen wir, dass diese Geschichte und dieses Beispiel, betrachte andere Menschen nicht als unrein, eigentlich durch alle Zeitalter hochaktuell ist. weil wir als Menschen offensichtlich ein wenig dazu neigen, andere schnell in Schubladen zu stecken, abzuqualifizieren, Grenzen zu ziehen, Mauern aufzubauen in unseren Köpfen. Diese einfache, sehr irritierende Geschichte, diese Vision von den unreinen Tieren, hat also einen sehr tiefen, hochaktuellen Sinn, gerade im Zeitalter der Globalisierung, gerade hinsichtlich der Entwicklungen, die wir momentan alle erleben. Und das ist nicht nur in unserem Land so, dieser Ruck hin zum Radikalismus, zum Extremismus, das ist im Moment weltweit so. Und spannenderweise ist es übrigens auch in allen Religionen so, dass es ganz viele Gruppen gibt in verschiedenen Konfessionen und Religionen, die zum Extremismus neigen. Und da müssen wir auch wirklich wachsam sein und sorgfältig sein, dass wir das erkennen und dass wir uns da auch wirklich abgrenzen. Es gibt in diesem wunderbaren Flyer STA auf einen Blick eine Erklärung zu diesem Thema. Und ich muss sagen, ich finde das sehr gut, dass wir als siebenten Tagsadventisten uns bekennen zu diesen Grundrechten, zu diesem Respekt vor Menschen, zu dem, was der Herr uns hier in diesem Text sagen möchte. Und ist übrigens immer ganz praktisch, wenn jemand fragt, was glauben denn die Adventisten, ist so ein kurzer Flyer, ist auch draußen im Foyer, kann man immer gut weitergeben. Und in diesem Flyer steht drin, unter der Überschrift, wofür treten Adventisten ein? Sie treten ein zum Beispiel für Freiheit und Menschenwürde. Alle Menschen sind von Gott frei und gleich geschaffen und besitzen eine unantastbare Menschenwürde. Als Geschöpf Gottes ist jeder Mensch einzigartig und wertvoll, in jeder Phase seiner Existenz. Niemand darf deshalb aufgrund seines Alters oder Geschlechts, seiner Hautfarbe, Abstammung, Nationalität, Religion, Überzeugung, Bildung oder der sozialen Stellung und politischen Einstellung wegen benachteiligt und ausgegrenzt werden. Freiheit bedeutet zugleich Verantwortung. Das macht uns zu mündigen Menschen. Gott hat uns diese Welt anvertraut und er macht uns auch dafür verantwortlich. Adventisten wissen um ihre Verantwortung vor Gott und treten für Freiheit und Menschenwürde ein. Das finde ich sehr schön, dass das hier in diesem kleinen Flyer so steht und verankert ist. Und ich denke, es ist auch immer wieder praktisch eine Herausforderung, mit anderen Kulturen umzugehen. Ich habe es jetzt gestern erst erlebt. Ich hatte eine Verabredung zum Mittagessen, weil ich einem unserer Gäste aus afrikanischen Ländern so ein bisschen Biergarten zeigen wollte und wir hatten uns fix verabredet und so und ja, und der Gast kam halt nicht und er hat halt nicht dran gedacht. Da habe ich so gedacht, naja, so eine Herausforderung anderer Kulturen, obwohl wir das in unserer Kultur natürlich auch erleben können, aber es gibt so gewisse Klischees. Ich denke, es ist schon eine Herausforderung, aber es ist auch was ganz Tolles in unserer Kirche, dass wir eine Weltkirche sind, dass wir hier diese Vielfalt haben aus allen möglichen Kulturen, sozialen Schichten, Altersgruppen, bunt zusammengesetzt und das ist spannend und das wird nur funktionieren, wenn wir uns bewusst sind, jeder Einzelne ist gleich wertvoll und der Herr macht da keine Unterschiede. Und ich möchte zum Abschluss lesen den Text aus Galater 3, Vers 26 und 28, Galater 3. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Amen. Unser guter und barmherziger Gott, du möchtest, dass die Hoffnungsbotschaft alle Menschen erreicht. Und du weißt, dass wir uns oft selbst Grenzen setzen, dass wir Schubladen haben, wo wir Menschen hineintun, dass wir oft Mauern in unseren Köpfen haben. Nimm diese Mauern weg. Lass uns offen sein, Herr. Lass uns erkennen, dass jeder Mensch für dich wertvoll ist. Egal, woher er kommt, was er tut, welche soziale Stellung er hat, welchen Glauben er hat, welche Überzeugung. Für jeden bist du da und für jeden bist du auch gestorben. Lass uns doch diese Offenheit haben und stärke diese Offenheit immer wieder. Und wir sind dankbar, wenn wir Freundschaften haben, wenn wir Menschen kennenlernen, die uns faszinieren, die Beiträge bringen aus anderen Kulturen und aus anderen Bereichen. Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du diese vielfältige Gemeinde segnest, jeden Einzelnen. Geh doch mit uns heute an diesem Tag, segne auch morgen das Treffen der Kulturen, sei bei uns und hab Dank, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen.